Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen heute Abend. Solange ihr baut, reden wir nicht. Die Palästinenserorganisation PLO und Fatah zu Gesprächen mit Israel. Spätes Sorry aus dem Weißen Haus. Präsident Obamas Entschuldigung bei Guatemala für medizinische Menschenexperimente in den 40er Jahren. Emotionale Debatte über einen Abwesenden. Hollands Christdemokraten tun sich schwer, damit eine Partnerschaft mit dem Rechtspopulisten Geert Wilders einzugehen. Und Kleider machen Scheins, Leute, Möbel auch. Wir besuchen die größte Antiquitätenmesse der Schweiz. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Nadja Ruch mit dem Nachrichtenüberblick.
In Ramallah haben sich die Palästinenserorganisationen PLO und Fatah an einem Spitzentreffen für den Stopp der Friedensverhandlungen mit Israel ausgesprochen, solange der israelische Siedlungsbau in den Palästinensergebieten weitergeht. Dies gelte als Empfehlung für Palästinenserpräsident und PLO-Chef Mahmoud Abbas, hieß es nach dem Treffen. Abbas will sich erst nach Gesprächen zwischen der Palästinenserführung mit dem US-Sondergesandten Mitchell und den Außenministern der Arabischen Liga entscheiden, ob die Gespräche mit Israel gestoppt werden. Der chinesische Ministerpräsident Wen Jiabao ist in Griechenland eingetroffen zu einem offiziellen dreitägigen Besuch. Wen versicherte in Athen, China werde Griechenland unterstützen und die Beziehungen vertiefen. Zudem haben die Vertreter beider Länder ein Rahmenabkommen für künftige Investitionen unterzeichnet. Dabei geht es beispielsweise um Projekte in der Schifffahrt, der Telekommunikation und dem Tourismus. In Frankreich haben erneut Hunderttausende gegen die geplante Rentenreform der Regierung protestiert. Zu den Demonstrationen in mehr als 200 Städten haben die Gewerkschaften und linke Parteien aufgerufen. Die Gewerkschaften halten die Reform der französischen Regierung für ungerecht und ineffizient. Sie schlagen vor, das Loch in der Rentenkasse beispielsweise mit zusätzlichen Steuereinnahmen zu stopfen und mit einer Erhöhung des Arbeitgeberanteils bei den Sozialabgaben. In den Niederlanden haben sich die Christdemokraten dafür ausgesprochen, mit der Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders zusammenzuarbeiten. Bei bestimmten Geschäften wird die Koalition von Wilders Partei der Freiheit unterstützt, damit im Parlament eine Mehrheit zustande kommt. Am Sonderparteitag diskutierten die Christdemokraten kontrovers. Eine große Mehrheit der fast 5000 Delegierten stimmte schließlich für die Duldung von Wilders Partei der Freiheit. Derweil hat Geert Wilders, begleitet von Protesten und unter massivem Polizeischutz, in Berlin eine Rede gehalten. Er sprach unter dem Jubel von rund 500 deutschen Anhängern. Auch Deutschland brauche eine politische Bewegung, die die nationale Identität des Landes verteidige und sich der Islamisierung entgegenstelle, sagte Wilders. Vor dem Hotel, in dem die Rede stattfand, kam es zu Protesten. Etwa 80 Wilders-Gegner stimmten Sprechchöre wie «Nazis raus» an. Vor einigen Tagen machte ein Computervirus Schlagzeilen, weil er in die Anlage eines iranischen Atomkraftwerks eingedrungen sein soll. Wie nun bekannt wurde, ist der Virus auch in deutschen Firmen aufgetaucht. Stuxnet habe vor allem Industrieanlagen wie Kraftwerke oder Chemiefabriken in Deutschland befallen, berichtete die Süddeutsche Zeitung. Insgesamt seien 15 ihrer Kunden betroffen gewesen, bestätigte die Firma Siemens, die Steuerungen für Industrieanlagen herstellt. Stuxnet ist einer der ersten Computerviren, die gezielt für Angriffe auf Industrieprogramme erstellt wurden. In Zürich ist das historische Zunfthaus zur Zimmerleuten wieder eröffnet worden. Vor 3 Jahren hatte ein Großbrand das 850-jährige Zunfthaus beinahe völlig zerstört. Nun ist es fast im Original wieder aufgebaut. Dies dank 800 Teilen, die damals aus dem Schutt gerettet werden konnten. Der Wiederaufbau des Zunfthaus zur Zimmerleuten kostete gut 17 Millionen Franken. Zum Sport. Die Meldung des Tages hat Rachel Mürit.
Der Schweizer Fußballnationalgoalie Diego Benaglio hat sich am Oberschenkel verletzt. Im Spiel seines Clubs Wolfsburg gegen Mönchengladbach musste er in der 68. Minute ausgewechselt werden. Ob die Verletzung seinen Einsatz in den nächsten zwei EM-Qualifikationsspielen gefährdet, ist noch nicht bekannt. Die Schweiz tritt am Freitag in Montenegro an und empfängt vier Tage später Wales. In der Fußball-Super League läuft seit gut 20 Minuten eine Partie. Thun liegt gegen Xamax mit 0:1 hinten. Die Schweizer Motorradrennfahrer haben heute im Qualifying zum Großen Preis von Japan nicht überzeugt. In der Moto2-Klasse fuhr Tom Lüthi nur auf Platz 16 und wird das Rennen morgen aus der vierten Startreihe in Angriff nehmen müssen. Ein wenig besser machte es Dominik Aegerter, aber auch er startet nur von Platz 12. Zwölfter wurde auch Randy Krumenacher in der 125er Klasse.
Rachel Mürit. Das Wetter. Im Mittelland liegt morgen Sonntag zuerst gebietsweise Nebel, der sich bis spätestens am frühen Nachmittag auflöst. Sonst scheint im Norden und in den Alpen meist die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 20 Grad, mit kräftigem Föhn auf 24 Grad. Im Süden ist es morgen stark bewölkt bei 18 Grad und in den Bergen fällt lokal Regen. Auch am Montag ist es im Norden noch oft sonnig, es wird erneut 20, mit starkem Föhn 24 Grad warm. Im Westen ziehen dann immer mehr Wolken auf und im Süden beginnt es zu regnen bei 16 Grad.
Israels Premier Netanyahu gibt nicht nach beim Siedlungsbau. Die Aussichten auf wirkliche Friedensgespräche schwinden. Guatemalas Präsident Colom hört das Sorry aus dem Weißen Haus, aber er will eine Entschädigung für die medizinischen Menschenexperimente. Hollands Rechtspopulist Wilders lässt sich seine Duldsamkeit etwas kosten. Das mischt die Christdemokraten gehörig auf. Und außerdem in der Sendung eine Leine für die Schweizer Grossbanken und ein Schnäppchen für 25.000 Franken. Die Verhandlungen zwischen den Palästinensern und Israel stecken in einer Sackgasse. Israel beharrt darauf, seinen Baustopp von Siedlungen nicht zu verlängern. Die Palästinenser wiederum wollen nicht verhandeln, wenn in den Siedlungen im Westjordanland weiter gebaut wird. Das haben heute die Spitzen der palästinensischen Befreiungsorganisation und der Fatah bekräftigt. Nahost-Korrespondentin Irene Meyer.
Die rote Linie ist gezogen. Die obersten Gremien der Palästinenser, die Spitzen der PLO und der Fatah kamen nach kurzer Diskussion zu ihrem Nein. Im Schatten des andauernden israelischen Siedlungsbaus auf besetztem palästinensischem Land könne und wolle man nicht mehr verhandeln, heißt es in Ramallah. Die PLO verwendet wohl bewusst in ihrer Erklärung nicht den Begriff Abbruch. Damit demonstriert sie ihre Bereitschaft, immer noch an den Verhandlungstisch zurückzukehren, sollte das israelische Teilmoratorium doch wieder in Kraft gesetzt werden. Doch danach sieht es nicht aus. Mit hängendem Kopf ist gestern Präsident Obamas Sondergesandter George Mitchell aus Jerusalem abgereist. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hatte ihm die eiskalte Schulter gezeigt. Dabei ging die US-Regierung so tief in die Knie, dass es einer Demütigung gleichkam, wie ein europäischer Diplomat es ausdrückte. Lediglich zwei Monate, sprich 60 Tage, sollte Netanyahu das Teilmoratorium in den Siedlungen verlängern und dafür sollte er offenbar Garantien erhalten, von denen er bisher nur träumen konnte. Auf der Webseite des Washingtoner Instituts für Nahostpolitik wurden Details aus einem Papier veröffentlicht, das die US-Regierung gemeinsam mit israelischen Beratern verfasst haben soll. Obamas Leute bestätigten die Existenz des Garantiebriefes nicht, Netanyahu jedoch nahm Bezug darauf. Unter anderem sollte dem israelischen Premier garantiert werden, dass die israelische Armee auch nach der Gründung eines palästinensischen Staates im Jordantal stationiert bliebe. Die Siedlungsfrage würde künftig nur noch im Rahmen der endgültigen Statusverhandlungen zur Sprache kommen. Die USA würden bei jeder UNO-Resolution zum israelisch-palästinensischen Konflikt in diesem Jahr ihr Veto einlegen und sie würden Israel die Lieferung von hochentwickelten Waffensystemen garantieren. Als Autor des Garantiebriefes wird Dennis Ross genannt, Obamas oberster Nahostberater. Ross, ein amerikanischer Jude, prägte bereits in der Clinton-Ära die amerikanische Nahostpolitik stark. Als auch Präsident Obama Dennis Ross an Bord holte, schwand bei vielen Palästinensern die Hoffnung auf einen baldigen und gerechten Frieden. Sie sehen in Dennis Ross keinen fairen und neutralen Vermittler. und selbst David Aaron Miller, ein amerikanischer Diplomat, der jahrelang in der amerikanischen Verhandlungsmannschaft war, nennt Dennis Ross einen Anwalt Israels.
Als der US-amerikanische Arzt John Cutler Ende der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts herausfinden wollte, wie wirksam der Wirkstoff Penicillin ist, hatte er eine Idee, eine grauenhafte Idee. Er infizierte rund 700 Menschen mit den Erregern von Geschlechtskrankheiten wie Tripper und Syphilis. Er tat das ohne deren Wissen im zentralamerikanischen Guatemala. Und zwar suchte er dafür psychisch Kranke und Gefängnisinsassen aus. Erst jetzt sind diese Menschenversuche ans Licht gekommen. Die USA haben sich auf höchster Ebene bei Guatemala entschuldigt dafür. Ich habe mit dem Journalisten Toni Keppeler gesprochen. Der Spezialist für Zentralamerika hat mir im Gespräch geschildert, wie die Informationen über diese Menschenversuche dort aufgenommen worden sind.
Die werden natürlich erstmal mit Erstaunen aufgenommen, dann mit sehr viel Empörung. Die Titel der Tageszeitungen, gestern die Abendausgaben und heute die Morgenausgaben, sind sehr groß, sehr empört, ja auch wütend. Man vergleicht diese Versuche, die da der US-amerikanische Arzt gemacht hat, mit den Menschenversuchen unter dem Naziregime in Deutschland. Man fordert Entschädigungen, man sagt, Entschuldigung reicht nicht aus. Also es ist eine sehr große Empörung da. Auch die Menschen auf der Straße reden von fast nichts anderem. Selbst in den Nachbarländern, ich bin ja jetzt nicht gerade in Guatemala, sondern in El Salvador, sprachen mich gestern Abend drei Kollegen einfach so drauf an: Hast du das schon gehört? Was sagst du davon? Was hältst du davon? Es ist was die Leute sehr umtreibt.
Die Entschuldigung der USA, die erfolgte auf höchster Ebene. Präsident Obama hat mit Präsident Colomb telefoniert, aber, und Sie haben es bereits angetönt, das scheint nicht zu reichen, damit sich die Empörung widerlegt.
Nein, das reicht mit Sicherheit nicht aus. Das hat auch Präsident Colomb schon gesagt im Fernsehen in Guatemala, dass eine Entschuldigung da nicht ausreicht. Auch Colomb spricht von haarsträubenden Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Er fordert eine Untersuchungskommission, die nicht nur aus US-Amerikanern bestehen soll, sondern auch aus Guatemalteken, beide Seiten gleichberechtigt. Und er legt da die Latte ganz, ganz hoch, weil er sagt, er selber wolle mit in dieser Untersuchungskommission arbeiten. Er fordert auch Entschädigungen, wobei er da noch nicht sehr konkret wird.
Jetzt sind diese Menschenexperimente mehr als 60 Jahre lang im Verborgenen geblieben. Wie sind sie denn jetzt plötzlich aufgeflogen?
Ja, die sind wohl eher durch Zufall ans Licht gekommen. In den USA, wo eine Medizinhistorikerin geforscht hat über andere Menschenexperimente, die dieser Arzt, der Dr. Cutler in Guatemala durchgeführt hat, der hat wohl später in den USA ähnliche Experimente mit Schwarzafrikanern gemacht. Und durch diese Forschungen über die Experimente mit Schwarzafrikanern kam die Medizinhistorikerin dann ja eher zufällig auf die nie veröffentlichten Berichte über die guatemaltekischen Menschenversuche.
Also ist die ganze schreckliche Angelegenheit in US-amerikanischen Archiven jetzt aufgedeckt worden und nicht in Guatemala. Für wie glaubhaft halten Sie es denn, dass die guatemaltekischen Behörden nichts gewusst haben davon?
Aus den USA hört man, sie seien informiert gewesen. Es war ja immerhin daran beteiligt, das Gesundheitsministerium, das Justizministerium, die Armee und die staatliche Psychiatrie. Aber Details hätten sie nicht gewusst. Das kommt mir auch sehr glaubwürdig vor. Die Menschenexperimente haben hier stattgefunden zu einer Zeit, als die Regierung Arevalo, eine eher sozialdemokratische und Reformregierung mit sehr großem sozialem Programm an der Regierung war. Es hätte mich nicht gewundert, später dann nach dem Militärputz von 1954 und dieser langen Zeit der Militärdiktaturen, dass da Diktatoren anders mit ihrem Volk umgehen. Aber unter der Reformregierung kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die genauer Bescheid gewusst hat. Man will hier auch in die Archive gehen, aber gefunden hat man noch nichts.
Informationen von Toni Keppeler in Zentralamerika. Die Niederlande haben auch 4 Monate nach den Wahlen noch keine neue Regierung. Die Liberalen und die Christdemokraten möchten zwar zusammen eine Minderheitsregierung bilden. Dafür brauchen sie aber die Unterstützung des Rechtspopulisten und Islamkritikers Geert Wilders. Das löst bei vielen Christdemokraten großen Widerstand aus. Elsbeth Gucker berichtet vom Parteikongress der Christdemokraten.
Fast 5000 Parteimitglieder waren zum Kongress in Arnhem gekommen. So viele wie noch nie in der Geschichte der niederländischen Christdemokraten, der CDA. Sie können sich nicht abfinden damit, dass ihre Partei sich mit dem Rechtspopulisten Geert Wilders und seiner PVV, seiner Partei für die Freiheit, einlassen will.
Wir müssen beseffen, dass Geert Wilders, gedopt unter Waterstoffperoxide, Geert Judas Wilders ist. Er macht het CDA kaputt und wir müssen nicht mit
dem... Wir müssen begreifen, dass der mit Wasserstoffperoxid getaufte Geert Wilders Geert Judas Wilders ist. Er zerstört die CDA, wir müssen nicht mit ihm zusammenarbeiten, rief ein junges Parteimitglied beschwörend in die übervolle Halle. Und auch ein etwas älterer Mann bezweifelte, ob christliche Werte wie etwa die Nächstenliebe erhalten blieben, denn mit Wilders PVV verkauften die Christdemokraten das C in ihrem Namen.
Mit der PVV verkaufen wir das C.
Das 46 Seiten starke Regierungsabkommen, das die Liberalen und die Christdemokraten zusammen ausgehandelt haben, sieht eine strengere Immigrationspolitik vor, sowie Sparmaßnahmen in der Höhe von 18 Milliarden Euro für die nächsten 4 Jahre. Doch dieses Papier war am heutigen Kongress der Christdemokraten kaum ein Thema. Umso mehr gab aber die sogenannte Duldungserklärung zu reden. Darin steht festgeschrieben, dass der populistische Wilders die Minderheitsregierung bei gewissen Vorlagen unterstützt, er selber aber nach wie vor die Freiheit hat, zu sagen, was er will. Er darf also weiterhin die islamische Religion geißeln und wird dies zweifellos auch tun. In den Niederlanden leben rund 900.000 Muslime. Dass Wilders diese Bevölkerungsgruppe konsequent ausschließt, ist vielen Christdemokraten ein Dorn im Auge. Maxim Verhagen, der Fraktionsvorsitzende, der das Abkommen mit Wilders ausgehandelt hat, versuchte heute mehrmals, seine Parteikolleginnen und Kollegen zu beruhigen. Wilders müsse akzeptieren, dass die Regierung immer von der Rechtsstaatlichkeit ausgehe und dass die Gottesdienstfreiheit auch für Muslime gelte.
Wel van belang is dat Wilders moet blijven accepteren en een kabinet of een minister niet naar huis kan sturen als die regering.
Gegen Abend ist es Maxim Verhagen schlussendlich gelungen, den Saal zu überzeugen. Eine Mehrheit gab grünes Licht für die Zusammenarbeit mit dem Islamhasser. Doch das letzte Urteil haben die 21 CDA-Parlamentarier, die am kommenden Dienstag über das Papier abstimmen werden. Bekannt ist, dass sie mit einer Ausnahme dafür sind. Doch wenn es nicht gelingt, die letzte zögernde Abgeordnete umzustimmen, ist die Minderheitsregierung von Liberalen und Christdemokraten gescheitert, bevor sie überhaupt angetreten ist.
Nie mehr sollen Großbanken ganze Volkswirtschaften ins Wanken bringen. Dieser Satz war in den letzten 2 Jahren seit dem Höhepunkt der Bankenkrise immer wieder zu hören. Gesagt ist das schnell, aber umgesetzt ist es damit noch lange nicht. Was die Schweizer Großbanken UBS und CS angeht, werden wir nächsten Montag mehr erfahren. Dann wird die vom Bundesrat eingesetzte Expertenkommission ihren Schlussbericht der Öffentlichkeit präsentieren. Gestern tat sie das bereits im Bundesrat. Im Zentrum stehen werden neue, strengere Eigenkapitalvorschriften. Ich bin jetzt verbunden mit Evelyn Kobler von unserer Wirtschaftsredaktion. Frau Kobler, um was geht es da genau?
Die Krise hat gezeigt, die Banken halten zu wenig Eigenkapital, haben also ein zu dünnes Sicherheitspolster. International wurden da gerade kürzlich erst die Regulierungen, die Anforderungen verschärft. Stichwort hier ist Basel III. Die große Frage ist jetzt eben, wie viel zusätzliches Eigenkapital über diese internationale Verschärfung hinaus sollen UBS und CS künftig halten müssen. Und hier dürfte sich die Expertenkommission des Bundesrates ziemlich schwer getan haben, eine Lösung zu finden. Da saßen ja nicht nur die Regulatoren, also die FINMA und die Nationalbank am Tisch, sondern eben auch Vertreter der Großbanken und Vertreter der Wirtschaft. Realistisch ist, dass sie sich wahrscheinlich etwa geeinigt haben, dass UBS und CS irgendwo so zwischen 2 und 5% mehr Eigenkapital halten müssen als die übrigen Banken.
Zweites zentrales Thema bei der Regulierung von Grossbanken sind sogenannte Sollbruchstellen, also Mechanismen, welche es im Falle grosser Krisen möglich machen, jene Teile von Grossbanken quasi auf Knopfdruck abzutrennen, die wichtig sind für Volkswirtschaften. Was heißt das konkret?
Da geht es vor allem um den Zahlungsverkehr und um das Geschäft mit der Kreditvergabe. Beide sind sehr zentral für eine Wirtschaft. Und Ziel ist es hier eben, sollte eine der beiden Großbanken mal wieder ins Taumeln kommen, dass man diese Bereiche dann herauslösen kann, sie weiterführen kann und nur den Rest der Bank in die Insolvenz schicken kann. Organisatorisch ist das gar nicht so einfach zu lösen, aber hier dürfte die Expertenkommission Wege gesucht und aufgezeigt haben.
Sie haben gesagt vorhin, die Schweiz geht bei den Eigenkapitalvorschriften wahrscheinlich 2-5% über die internationalen Regeln hinaus. Inwiefern ist das ein Konkurrenznachteil für CS und UBS?
Ich gehe davon aus, dass UBS und Credit Suisse diesen Vorschlag, das ist ja praktisch das Kernstück der neuen Großbankenregulierung, auch wirklich mittragen, also gut damit leben können. Denn sie sehen inzwischen auch Vorteile in einem dickeren Eigenkapitalpolster. Schon jetzt werben sie relativ gern damit, zu den bestkapitalisiertesten und damit eben auch sichersten Banken zu gehören. Und kommt hinzu, schon jetzt dürfte sich abzeigen, dass die ausländischen Großbanken ebenfalls bald strenger reguliert werden. Hier sind einfach die Gespräche noch nicht abgeschlossen. Die laufen zum Beispiel in der G20. Das dürfte also allfällige Konkurrenznachteile von UBS und CS zumindest entschärfen.
In dieser Expertenkommission drin sitzen Regulatoren und Regulierte gemeinsam. Heißt das auch bei dem, was da jetzt am Montag auf den Tisch kommt, was diese Expertengruppe präsentiert, da handelt es sich um einen Kompromiss, der allseits akzeptiert ist und auch so umgesetzt wird? Oder ist da ein Seilziehen zu erwarten?
Nein, also die Kommission war schon so angelegt, einen breiten Konsens zu finden. Das dürfte gelungen sein. Der Bundesrat wird diese Vorschläge wohl so übernehmen und umsetzen wollen. Allerdings braucht es dazu dann auch Änderungen im Bankgesetz. Das heißt, das Thema wird noch einmal breit diskutiert werden im Parlament, dann, wenn es um diese Gesetze geht.
Besten Dank nach Zürich zu Evelyn Kobler. Fine Art Zurich, so heißt die größte Antiquitätenmesse der Schweiz. Der Name ist Programm. Dort im Zürcher Kongresshaus werden allerlei Kostbarkeiten und Raritäten aus verschiedenen Jahrhunderten angeboten. Es stehen aber keineswegs nur klassische Antiquitäten zum Verkauf, wie man meinen könnte. Die Messe öffnet sich immer mehr jüngeren Objekten. Die Fine Art reagiert, wenn auch verzögert, auf unsere veränderten Wohngewohnheiten. Romana Costa hat sich an der Messe umgesehen.
Eine Menschentraube drängt sich zwischen Stilmöbeln, Kunst und Teppichen hindurch, angeführt vom Kunstexperten Christian von Faber-Castell.
Hier haben Sie ein typisches Schatzkabinett, ein Kuriositätenkabinett. So kann man sich ein Kabinett vorstellen, wie es früher die Fürsten hatten, wenn sie sich amüsieren wollten.
Altes Silberbesteck, Porzellan, daneben ein Tisch, Stühle, Kommoden und Schränke im Biedermeier-Stil. Daneben misst ein Paar einen barocken Schrank aus.
Gefällt mir sehr gut, speziell. Für uns Bedarf ist jetzt ein bisschen breiter, so könnte ein bisschen schmäler sein, aber sonst, ich finde es sehr schön ausgeschafft, innen sehr schön.
25'000 Franken kostet der Schrank. Zu teuer?
Ja, wenn man so etwas sucht, muss man schon um die 20'000 rechnen.
Gut 20'000 Franken für einen Schrank. Kein Wunder sind es vor allem Sammler und Sammlerinnen älteren Semesters, die sich hier für diese Stilmöbel interessieren. Dem konservativen Antiquitätenmarkt sterben also langsam die Kunden weg.
30- bis 40-Jährige oder sogar 20- bis 40-Jährige für zum Beispiel Biedermeier-Möbel zu interessieren, das ist ein hartes Stück Arbeit.
Sagt Meret Ernst. Sie beschäftigt sich für die Schweizer Architekturzeitschrift Hochparterre mit Möbeln, Inneneinrichtung und Design. Jüngere Leute interessierten sich zwar auch für alte Objekte, aber eher für moderne Klassiker, Möbel also aus dem 20. Jahrhundert, von den 30er Jahren bis in die 70er Jahre.
Man wohnt nicht mehr in einem Stil, nicht mehr in einem Stil Louis XV oder Louis XVI und macht daraus auch keine weltideologische Anschauung mehr, sondern man kombiniert.
Und genau darauf reagieren nun auch erste Antiquitätenhändler hier an der Messe. Etwa der Wiener Händler Patrick Kovac. Er verkauft nicht bloß edles Art Deco aus den 1920er Jahren, sondern auch Originale jüngeren Alters.
Es wird abgegangen von einem stilistischen durchkonzipieren. Das heißt, aus jedem Kulturkreis wird was mitgebracht. Es werden Stile gemischt, es wird modern mit alt. Und wir haben das zu berücksichtigen und stellen uns darauf eigentlich sehr gut ein.
Heutzutage kauft man sich also keine Ausstattung mehr, die einem ein Leben lang begleitet. Das bestätigt auch die Fachfrau Merit Ernst.
Heute ist es so, dass etwa rund alle 5 Jahre die meisten Menschen sich neue Möbel kaufen. Das ist eine Zahl, die der Schweizerische Verband der Möbelindustrie erhoben hat. Das heißt, dass auch teure Stücke wie Bett, Tisch, Sofa ab und zu gewechselt werden.
Das Wohnen hat sich verändert. Grund dafür sind etwa neue Grundrisse, kleinere in Siedlungsbauten an Stadträndern oder größere, das Wohnen in Lofts in ehemaligen Industriebauten. Die Möbel haben sich angepasst, Tisch und Bett wurden leichter oder gar auf Rollen gestellt und waren so mobil. Eine weitere Ursache für neue Wohnformen sieht Merit Ernst in der Globalisierung.
Einerseits hat die Globalisierung dazu beigetragen, dass wir besser informiert sind über Wohnkulturen, die andernorts gepflegt werden. Stichwort, man stellt sich auch den Buddha ins Wohnregal, auch wenn man kein praktizierender Buddhist ist.
Wohnen heute ist also ein Puzzle oder eine Collage aus unterschiedlichen Kulturen, Epochen und Preisklassen. Das Billigregal von IKEA neben der Corbusier-Liege. Alles ist erlaubt, querbeet. Da sehnt sich manch einer nach Orientierung.
Es gibt viele, die innerhalb dieser hybrid gewordenen Wohnwelten eine Qualität suchen. Und die Qualität, die kann man bezeichnen als zum Beispiel handwerkliche Qualität. Viele wollen wissen, woher ihre Möbel stammen, wo sie gefertigt wurden. Das hat sicher auch eben mit einem Wunsch nach Orientierung zu tun, der in Zeiten der Globalisierung stärker geworden ist.
Bei den Objekten an der Antiquitätenmesse jedenfalls weiß man, was man hat.
Schauen Sie sich den Tisch an. Das ist allerfeinste Handwerkskunst.
Christian von Faber-Castell in einem Beitrag von Romana Costa. Die Fine Art in Zürich dauert bis morgen Sonntag. Und dieses Echo der Zeit dauert noch etwa eine Minute. Was ich noch habe, ist ein Hinweis auf eine Sendung von morgen. Während 8 Jahren hat Luiz Inácio Lula da Silva Brasilien regiert. Morgen wählt das größte lateinamerikanische Land einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin.
Fome Zero. O que é? Como funciona? E onde você entra nesta história?
O Fome Zero não é só para distribuir comida?
Não. O Fome Zero tem ações de emergência para fazer chegar comida para quem tem fome. Mas todo mundo sabe que só isso não adianta.
Mit diesem Werbespot kündete die Regierung Lula vor 8 Jahren an, die grassierende Armut im Land zu bekämpfen. Wie viel hat Lula tatsächlich erreicht und wo hat er seine Versprechungen nicht einhalten können? Das ist das Thema der Sendung International, eben morgen Sonntag um 18.30 Uhr, gleich nach dem Echo der Zeit. Verantwortlich für die heutige Sendung war Judith Huber, für die Nachrichten Thomas Künzi, am Mikrofon war Hans Ineichen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.